Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schreibcast. Hallo Birte.
Hallo Dennis.
Wir nehmen erst das dritte Mal mit Riverside auf, weil wir tatsächlich jetzt eine längere Aufnahmepause hatten, durch ganz, ganz viel Arbeit. Und ich war zwischendrin mal krank, also auch so stimmlich krank. Ich glaube, da hatten wir dann eine Aufnahme nicht machen können und dann haben wir im November beide super viel gearbeitet. Das habt ihr, wenn ihr regelmäßig zuhört, sicherlich auch gemerkt. Ihr habt es aber vielleicht gar nicht so sehr gemerkt, wie wir dachten, dass wir gemerkt haben, weil wir eine Folge mehr produziert haben, als wir veröffentlicht haben. Und das ist uns irgendwann zwischendrin aufgefallen. Dir zum Glück, Birte. Mir wäre es nämlich gar nicht mehr aufgefallen. Und du meinst irgendwann, ach Mist, da ist ja noch eine Folge, die nicht veröffentlicht wurde durch einen technischen Fehler. Und deshalb habt ihr eventuell vor gar nicht mal allzu langer Zeit schon eine weitere Folge von uns noch gehört. Das mal als Einblick in unsere organisationelle Arbeit und vielleicht ein kleines Zeichen darüber, wie viel Stress wir gerade haben.
Wir haben uns vorher darüber unterhalten, ob das inzwischen bei allen Leuten so ist, dass einfach November eskaliert.
Ich wollte gerade das gleiche fragen. Geht euch das auch so, dass November inzwischen einfach der schlimmste Monat des Jahres ist, wenn man in Bildungsinstitutionen arbeitet? Oder auch wahrscheinlich völlig egal?
Vielleicht auch völlig egal. Also
genau, weil, also egal, stimmt, es ist ja nicht egal, mit wem ich rede.
November-Escalation.
Alle sind wirklich so, ja, wirklich, ich bin wirklich 10 Stunden am Tag arbeite ich, 60 Stunden die Woche überhaupt nicht unnormal. Alles muss erledigt sein bis Ende November. Der Dezember ist nichts mehr wert. Und da kann man dann schön einfach zusammensacken und gemütlich vorweihnachtlich krank werden.
Ich habe gerade so diverse Bilder im Kopf gehabt. So Tannenbaum aufhängen, umkippen. Tannenbaum aufhängen. Tannenbaum aufstehen und mit einer Kuscheldecke und Fieberthermometer auf dem Sofa.
Es ist nur ein ganz, ganz kleiner Shift zwischen so diesem gemütlich hügeligen Bild, wo man so mit einem Tee
und
einer dicken Decke da sitzt und halt eben, wo man mit einem Erkältungstee und einer dicken Decke da sitzt, weil man halt Schüttelfrost hat. Es ist sehr nah beieinander.
Gemütlich krank werden, okay. Auf dass wir nicht gemütlich krank werden, sondern
hoffentlich nicht. Und
einfach
ihr
nur gemütlich
auch nicht.
Sind.
Genau. Ja, Birte, du hast heute ein Thema mitgebracht.
Ich habe ein Thema mitgebracht. Das Thema, das ich mitgebracht habe, ist Werte und Schreiben. Wie wir das füllen, bin ich jetzt gespannt drauf tatsächlich. Ich freue mich total. Ich habe das Thema schon vor einiger Zeit mal vorgeschlagen. Und da war immer noch, wir machen vorher dies und jenes und so. Und heute haben wir uns vorgenommen, darüber zu schreiben. Zu sprechen.
Bitte nicht. Ich schreibe so viel gerade. Nicht noch heute, mehr.
Heute sprechen wir über Werte und Schreiben. Ich habe mich immer mal wieder mit dem Thema Werten beschäftigt. Schon in meiner Frühförderarbeit war das meine Frage an mich. Und zwar mehrfach am Tag, weil ich ja auch Kitas aufgesucht habe. Ich habe Familien zu Hause aufgesucht und ich habe mich selber immer wieder gefragt, wenn mich da was stört, ist das mein Wert oder ist es eine allgemeine Gesetzgebung? Und ganz in der Regel waren es meine Werte und dann ist es meins, dann darf ich darauf gucken und dann ist es quasi in Ordnung, was da passiert. Und das war immer mal wieder mein Abgleich mit mir. Und jetzt habe ich ein Seminar gegeben zum Einführung in systemische Denken und Handeln und ein Seminar zum Thema Miteinander in Kontakt bleiben, trotz unterschiedlicher Meinungen. Und in beiden Seminaren habe ich mit den Teilnehmenden auch zu Werten gearbeitet. Und dann dachte ich so, das könnte auch total viel mit Schreiben zu tun haben und mit Schreibprozessen. Und natürlich auch im Schreibcoaching im Allgemeinen haben Werte klar auch eine Rolle. Und jetzt dachte ich, gucken wir vielleicht erstmal auf Werte und Schreibprozesse, oder?
Ja, sehr gerne. Das heißt, Werte und Schreibprozesse, verstehst du das so in dem Sinne, dass man, welchem Wert man dem Schreibprozess allgemein zumisst oder eher schon so innerhalb des Schreibprozesses, welchen einzelnen Phasen man einen besonderen Wert beimisst oder aber auch so mit welchen Werten man welche Phase verbindet?
Ich habe das tatsächlich noch allgemeiner gedacht. Dachte, welche drei, manche sagen ja auch fünf, weil ne, je nachdem, wie oft ich mich schon mit dem Thema Werten beschäftigt habe, würde ich sagen, also welche drei Kernwerte haben wir und was bedeutet das für Schreiben?
Okay.
Das gibt eine ganz schöne Übung zum Werte heraus. Es gibt ja ganz, ganz viele Übungen, um mit sich selbst mit Werten zu arbeiten. Eine ist die mit dem Begräbnis. Kennst du die schon?
Nein.
Ich erzähle die mal ganz kurz, aber ich erzähle die wirklich kurz und aus einer Metaperspektive, weil die aus der direkten Perspektive auch sehr intensiv ist und finde, da dürfen alle auch selber entscheiden, inwiefern sie die mitgehen wollen. Die Idee ist, dass du auf eine Beerdigung gehst und das kannst du halt je nachdem, in was für einem Kontext du diese Übung machst, auch wirklich sehr intensiv begleiten, ne, wie so eine kleine Traumreise sozusagen, ne? Und du guckst dich um und siehst halt ganz viel trauernde Menschen und gehst halt nach vorne und guckst in den Sarg und siehst, dass du selber da drin liegst. Und dann stellst du dir vor, dass vier Menschen aus deinem direkten Umfeld, Familie, Arbeit, Freizeit, und also es könnte Herkunftsfamilie und gewählte Familie sein, zum Beispiel, die dann vorne stehen und etwas über dich erzählen. Und was würdest du wollen, dass diese Menschen über dich erzählen? Das ist halt beispielsweise eine intensive Übung, mit dir an deinen Werten zu arbeiten. Und ich finde es, für mich ist halt Wertethema etwas, mit dem ich mich schon ganz lange beschäftige und gleichzeitig merke ich, dass ich da aber immer nur wieder so am Rande drüber nachdenke und ganz lange Schwierigkeit hatte, meine Kernwerte eigentlich zu greifen. Und für mich ist zum Beispiel ein Kernwert Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist für mich ein total großer und wichtiger Wert. Und wenn du jetzt guckst, wenn bei mir Unabhängigkeit ein total wichtiger Wert ist und dann bin ich in einem Schreibprozess, wo ich viele Regeln habe oder unterliege, beispielsweise dem wissenschaftlichen Schreiben, aber auch Schreibprozesse im beruflichen Schreiben, wo auch immer, ja, was bedeutet das denn, wenn ich eigentlich eins meiner Kernwerte Unabhängigkeit ist? Was macht das mit meinem Schreibprozess? Dass ich beispielsweise, vielleicht geht da ein Teil von mir gegen an oder so.
Ja, verstehe. Okay. Ich muss sagen, ich habe diese Begräbnisübung, jetzt wo du sie beschrieben hast, ich habe schon mal davon gehört. Ich habe sie nur tatsächlich überhaupt nicht in diesem Kontext schreiben, aber so ist es ja auch nicht gemeint. Das ist ja auch so eine allgemeinere Übung, ne? Also so eher so dieses, welche Kernwerte machen mich als Person aus, die müssen nicht zwingend mit meinem Schreiben zusammenhängen. Okay, ja, verstehe. Fände ich, glaube ich, auch schwierig. Hätte ich keine spontane Antwort drauf bei dreien. Ich glaube, ich müsste auch erstmal sortieren und sammeln. Aber das mit dem auf das, genau, also so auf das Schreiben bezogen, finde ich einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt. Und Unabhängigkeit auch ein schönes Beispiel dafür, wie stark das den Schreibprozess dann tatsächlich beeinflusst. Sehr schnell. Weil ist ja wirklich so ein zugrunde liegendes Prinzip, das alle Arbeitsschritte durchdrängt. Also wenn man halt auf den Schreibprozess wieder guckt, so, ja, lässt sich nicht wegdiskutieren in einem dieser Schritte, egal welchem, ist halt mit drin. Machst du das, besprichst du das so auch mit Ratsuchenden? Sorry, falls das schon
drauf an. Zu tief kommt drauf an, womit sie kommen, ne?
Mhm, ja.
Also, wenn das beispielsweise das Thema eine Schreibblockade ist, dann kann das hilfreich sein. Dann gucke ich aber ganz genau, und mit Schreibblockaden arbeite ich eh so, dass ich relativ viel offen lasse und frage, ist das für dich schon, kannst du dir das vorstellen, in die Richtung zu arbeiten? Mein Gedanke wäre, da und dahin zu gehen. Fühlst du dich damit sicher? Weil Schreibblockaden an sich ein sicherheitsschaffender Raum sind für die Menschen, die sie erleben. Die wollen sie zwar überbrücken, nur die sind ja für was gut. Und das mache ich in der Schreibblockadenarbeit, mache ich das, stelle ich immer als Überschrift drüber. So, Schreibblockaden sind für was gut. Wenn wir die halt zu schnell einreißen, und Wertearbeit kann ja auch schnell tief gehen, dann kann das halt in die falsche Richtung gehen, sozusagen, dass du deine Blockade vielleicht dann verstärkst oder so, ne, weil Druck und Gegendruck. Ich finde, ich arbeite ja auch viel mit pädagogischen Fachkräften und mache da Weiterbildung und da spreche ich mit denen viel darüber, über diesen Wert Familie, der oben steht, oder Beruf und Karriere. Und das Spannende ist, dass viele Menschen, die in Kitas arbeiten, beispielsweise einen hohen Wert haben, Familie. Und die dann im Inneren eigentlich dagegen ankämpfen, dass sie in einer Einrichtung arbeiten, wo die Eltern die Kinder abgeben, um für sich zu arbeiten. Mhm. Gerade in Krippen kommt es noch viel mehr vor, ne, wo Kinder unter 3 Jahren dann begleitet werden. Und das finde ich halt total spannend, was dann passiert in dir drin, auch so wenn du zum Beispiel mit Schulz von Thun vom inneren Team her guckst, was passiert denn, wie authentisch kannst du nach außen sein, wenn genau diese Konflikte passieren. Auch der Wert Familie, wir haben mal eine spannende Folge gemacht, als es um meinen Schreibprozess ging und was das bedeutet, was ich denke, was andere denken könnten, was ich da tue und so weiter. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, ich habe vor vielen, vielen, vielen Jahren meine Schreibberatung gemacht mit einer Frau, die eigentlich, das war an der Uni, es ging um Zitation natürlich. Ich kann also zitieren und ganz schnell war dann klar, eigentlich hat sie gar keine Zeit für Schreiben. Und dann war so, also sie muss arbeiten und studieren, also nur noch fertig studieren. Ist ja auch nicht so wild, ne, mit diesem Fertigstudieren. Ist ja, also nur ein bisschen Familie, fertig studieren und arbeiten. Und da zeigt sich dann zum Beispiel, Familie war für sie ein hoher Wert und gleichzeitig war für sie aber auch Unabhängigkeit wichtig und sie musste arbeiten. Irgendwie das Studium zu Ende bringen, da hast du aber auch was in der Tasche, ne?
Mhm.
Ist ja auch wichtig.
Ja, ja.
Und diese 3 Werte spielten da eine große Rolle in der Arbeit tatsächlich. Mhm. Damals habe ich gemerkt, dass ich noch nicht weit genug ausgebildet bin, um sie damit weiter zu begleiten.
Weil das dann auch irgendwie so ein bisschen, also würde mir sofort jetzt in den Sinn kommen, dass das ja beispielsweise bei Zeitmanagement was ist, was dann miteinander kollidiert und sich gegenseitig im Weg steht. Mhm. Weil so in dem Moment, wo dann nicht mehr genügend Zeit da ist, was ja sehr oft bei Leuten, die einen wissenschaftlichen Text oder irgendeine Art von längerem, komplexem Text schreiben müssen, die aber gleichzeitig schon im Beruf sind, die gleichzeitig schon Familie haben und Carework leisten in irgendeiner Art, da mangelt es dann halt an Zeit. Und wenn man dann halt sagt, okay, so das sind die Werte, die alle sehr wichtig sind, dann ist man ja, dann wird man ja auch quasi jeden dieser Bereiche als sehr notwendig einschätzen und dann funktionieren ja halt eben so Timefinder-Techniken nicht mehr, dass man dann halt sagt, ja okay, nichts davon kann wegfallen. Und wenn dann die Lösung ist, ja, aber dann reicht's halt nicht für eine dieser Sachen, so dann ist man sehr schnell in einem Putt. Also auch beraterisch in einem Putt, dass man halt sagen kann, so, ja, also wir können eigentlich nur feststellen, dass die Zeit nicht reicht und dass es keine Möglichkeit ist, einen der Bereiche, die sehr viel Zeit kosten, niedriger zu priorisieren.
Genau, und dann auf die Werte zu gucken, finde ich total hilfreich, weil Werte ganz oft, da sprechen wir so wenig drüber. Was sind dann wirklich, ich habe da letztens mit meinem Partner zusammengesessen und gesagt, ich habe festgestellt, Unabhängigkeit ist für mich ein total großer Wert. Was ist denn das eigentlich bei dir? Und er war so, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich habe noch nie drüber nachgedacht.
Mhm, ja.
Und wir sprechen da nicht drüber, aber wir haben sie. Und es beeinflusst unser tägliches Handeln. Und genau wie du sagst, und dann einfach tatsächlich das mal anzusprechen und zu gucken, okay, welche Werte stehen denn dahinter, weil die sind nun mal da und wir handeln danach und dann können wir sie mal angucken und ganz oft ergibt sich dann was daraus.
Mhm.
Und spannend ist bei Werten, dass viele Menschen, ich auch, Werte haben, die sie aber nicht haben wollen.
Mhm. Ja.
Also, und du kannst zum Beispiel auch, es gibt Brené Brown, die einfach fabelhafte Forschung macht und ich höre ganz viel von ihr und finde das ganz toll. Die forscht ja unter anderem auch zu dem Thema Scham und zu Leadership in Amerika und es geht um Werte in Arbeit und zu Selbstvertrauen und so. Und die hat ein neues Buch geschrieben, Find the Ground, und dazu eine Podcast-Serie aufgenommen. Und da haben sie darüber gesprochen, dass du auch und in die Werte einbauen kannst. Ja, sie sagte zum Beispiel, für sie ist so Freiheit, Flexibilität, Unabhängigkeit total wichtig. Und dafür kann sie das und das machen. Also zum Beispiel hat sie gesagt, dass sie jetzt immer ihre Friseurtermine in lange Zeit voraus plant, obwohl das eigentlich dieses, das muss jetzt heute und so. Aber sie hat festgestellt, wenn sie sich selber ein Gerüst baut, eine zeitliche Struktur und darin flexibel ist, dann hilft es ihr tatsächlich im Alltag. Weil das sie nicht in diese Bredouillen bringt sozusagen. Also du kannst den Wert haben, unabhängig zu sein und flexibel und so und planen.
Ja.
Und das, glaube ich, ist beim Schreiben zum Beispiel möglich. Okay, ja, klar, wir sehen das. Du willst beispielsweise, wenn bei Menschen im Studium haben wir das immer mal wieder, dass Leute zum Beispiel eigentlich total kreativ sind und kreativ schreiben wollen und so und sich darin gefangen fühlen. Und dann wäre ja die Frage, die ich sehe, wo ist denn Kreativität entweder in deiner wissenschaftlichen Arbeit oder kannst du das an einer anderen Stelle in deinem Leben einbauen und an dieser Stelle ist es okay, dass wissenschaftliches Arbeiten ist, wie wissenschaftliches Arbeiten ist.
Ja, ich glaube, das Gleiche würde auch für das Unabhängigkeitsbeispiel sehr, sehr gut gelten. Also im Sinne von, kannst du akzeptieren, dass wissenschaftliches Schreiben bestimmten Grundregeln folgt, Grundregeln der Diskursgemeinschaft, Grundregeln des Faches, Grundregeln guter wissenschaftlicher Praxis und all diese Dinge sind ja aus einem guten Grund da und nicht einfach willkürlich. Da ist dann wieder der Punkt von, man muss auch erklären, warum sie da sind, woran es ja oft scheitert. Mhm. Was, glaube ich, ein großes Problem ist für Leute, die genauso diese Unabhängigkeit als einen Grundwert haben. Wenn ihnen dann auch nicht gut erklärt wird, warum sie einer bestimmten Regel folgen, ist es wahrscheinlich noch schwieriger als Leute, die vielleicht sagen, ja, okay, so Regelkonformität und Anpassung ist irgendwie ein Grundwert, den ich habe. Die finden sich vielleicht leichter damit ab. Und dann halt aber zu sagen, ja, okay, Unabhängigkeit, aber immer Unabhängigkeit innerhalb eines Systems, in dem ich aus freien Stücken bin. Vielleicht ist das irgendwie so eine Möglichkeit, wie man es dann als Kompromiss formulieren kann. Und dann auch wieder genau gucken, wo kann man denn Unabhängigkeit finden, dass man dann sagt, okay, für mich ist halt die Eigenleistung beim wissenschaftlichen Schreiben sehr, sehr wichtig, weil da bin ich dann drin. Und bei mir ist die freie Themenwahl sehr, sehr wichtig. Und wenn ich das dann habe, kann ich mich darauf konzentrieren und ansonsten aber in den Regeln bleiben, die mir das System halt auferlegt.
Ja, für mich war zum Beispiel immer wichtig, also dieses sich selber ein Thema aussuchen und anfangen zu formulieren, was mein Ziel damit ist. Ja. Es kann ja auch sein, dass du auch feststellst, okay, ja, Unabhängigkeit ist mir wichtig und das hier fühlt sich an wie Gefängnis oder so oder zu strukturiert oder zu fremdgesteuert und dann zu schauen, okay, woher kommt denn dieses Gefühl von fremdgesteuert. Also sozusagen, als ich angefangen habe, im Sommer 30 Stunden an diesem Arbeitsplatz zu arbeiten, an dem ich jetzt auch bin, hat sich das für mich sehr fremdgesteuert angefühlt, was ich da tue. Und ich habe sehr dagegen angekämpft und habe dann eine Supervision dazu gemacht und habe dann für mich das tatsächlich offen formuliert, das war schon mal richtig wichtig, offen auszusprechen, so fühlt es sich an. Und dann zu entscheiden, und ich mache das für etwas. Ja, also ich habe mich dafür entschieden, diesen Job zu machen So, weil. Und das kann ich ja auch beispielsweise bei entweder beruflichen Schreiben oder beim wissenschaftlichen Schreiben, okay, ich habe mich für dieses Studium entschieden, weil, und das gehört jetzt dazu.
Ja, genau.
Und dann ist es einfach eine Entscheidung dafür und ich kann auch eine Entscheidung dagegen treffen und ich habe mich dafür entschieden.
Genau, das wäre jetzt noch so, meinst du, dass ich sagen würde, das ist ja genau das, wo man dann auch reflektieren kann, ob man richtig ist, wo man gerade ist. So.
Mhm.
Also letztlich sind Grundwerte vielleicht auch ein guter Maßstab, um für sich zu überprüfen, ob man im richtigen Studienfach ist, ob man im richtigen Job ist, ob man sich vorstellen kann, in diese Richtung weiterzugehen oder ob man irgendwas machen und anpassen möchte, was ja nicht immer heißen muss, man verwirft es komplett und macht dann etwas Gegenteiliges, sondern dass man einfach sagt, vielleicht ist der Schwerpunkt nicht ganz richtig oder vielleicht ist es so der Unterschied zwischen, keine Ahnung, am Ende eines Studiums strebt man eine akademische Karriere an oder sagt gerade, nee, ich möchte raus aus der Akademie. Das zum Beispiel ist ja, glaube ich, was sehr viel mit auch mit Werten zu tun hat, aber wahrscheinlich auch so nicht ausgesprochenen Werten oder eher so einer Grundüberzeugung, dass man sagt, naja, ich möchte halt ein bisschen Planungssicherheit. Sicherheit ist dann ja halt eben der Wert. Wenn das nicht genügend gegeben ist, ist es dann eine Entscheidung gegen das.
Naja, wenn Schreiben eine Prüfungsleistung ist, dann ist es ja auch so ein bisschen ausgeliefert sein, also zumindest ein Gefühl davon.
Mhm, genau.
Und auch im beruflichen Schreiben ist es sehr, sehr oft so, dass nicht ganz klar kommuniziert ist, was ist denn eigentlich richtig?
Mhm.
Und dann machst du irgendwas und erfüllst diese Aufgabe, aber kannst nicht, du hast vielleicht ein Gefühl von, du kannst es nicht richtig machen, also bist ein Stück weit ausgeliefert, bist irgendwie abhängig von anderen, bist, und es ist Sicherheit, also Menschen, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben, haben hier einen eventuell ein großes Thema mit.
Mhm. Ja. Ich
Planbarkeit, ne? Das hast du jetzt im Vorhinein kurz erzählt, dass du jetzt unplanmäßige Schreibaufgaben hattest. Und dann ist ja auch dieses, okay, und wenn mir jetzt aber irgendwie Planbarkeit wichtig ist oder auch in Unabhängigkeit oder Sicherheit oder das und die und jenen Termine standen an und jetzt muss ich das machen und dafür muss ich vielleicht andere Termine absagen. Was bedeutet das? Also beim Schreiben, ne, auch wenn mir zum Beispiel Familie ein total hoher Wert ist und ich muss aber permanent Zeit von meiner Familie wegnehmen, weil ich schreiben muss, was macht das dann?
Ja, ich finde gerade, als du sagtest, Prüfungsformen sorgen ja auch dafür, also dass Schreiben zum Beispiel an der Uni eine Prüfungsleistung ist, in der Schule eine Prüfungsleistung ist und im Job oft auch irgendeine Art performativer Akt ist, der natürlich auf ein Ergebnis hinzielt. Ich finde, das ist auch nochmal was, was so schnell zeigen kann, wie sich das verschärft, wenn wir einen Schreibauftrag haben, der irgendwie nicht mit unseren Werten übereinstimmt. Weil wir dann ja halt einfach keine Wahl haben. Also wir haben dann ja eigentlich auch nur sehr eingeschränkt die Option, für uns zu dem Schluss zu kommen, dieser Schreibauftrag stimmt nicht mit meinen Werten überein, also muss ich ihn anders angehen oder aber mich entscheiden, ihn gar nicht zu machen. Wenn es halt eine externe Schreibaufgabe ist, die wir erfüllen müssen für den Studienabschluss, den Schulabschluss, unseren nächsten Paycheck, haben wir diese Option nicht mehr. Und dadurch fehlt dann wieder so ein bisschen das, ja, einfach nur die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und einen Schreibauftrag wertekonform anzugehen. Und das ist zum Beispiel so, weiß ich nicht, also ich glaube, in der Uni ist das diese Diskussion mit, dass Schreiben inzwischen fast alles, was wir an Schreibaufgaben fordern, halt eine Prüfungsleistung ist. So, die Erprobungsräume fehlen und wenn Erprobungsräume fehlen, heißt das ja auch, dass man, wenn es eine Erprobung darf man, glaube ich, eher mal entscheiden, nee, ich mache das jetzt anders und bastel mir das so zurecht, dass es übereinstimmt mit meinen eigenen Werten. Und das hat man halt nicht in der Prüfungssituation. Da muss man halt das eher irgendwie nehmen, wie es kommt und sich den Regeln stärker unterwerfen. Man hat irgendwie gar nicht so richtig den Handlungsspielraum zu gucken, wo man an einer Stellschraube drehen darf und es dann so ein bisschen mehr anpassen kann auf das, mit dem man sich selbst wohlfühlt.
Ich auch die Frage, wenn du sehr hohen Leistungs- bzw. Handlungsdruck hast, inwiefern hast du dann Freiheit zum Reflektieren und zu gucken, wie das eigentlich für dich gut ist.
Eigentlich auch nicht. Wenn das dann noch mit Deadlines und Zeitdruck einherkommt, dann fehlt das wahrscheinlich. Oder man möchte gar nicht das Reflektieren machen, weil man dann denkt, okay, ja, wer weiß, wo ich rauskomme, wenn ich das mal in Ruhe durchdenke, wie sich das eigentlich für mich anfühlt. Dann lieber machen mit so einem unguten Grundgefühl, aber irgendwie machen. Ja, genau, ich glaube, das ist auch noch der Fall.
Ich fände auch spannend, wenn wir die Schreibstrategien angucken, ob da Menschen, die zu einer oder zu zwei oder drei Schreibstrategien eher neigen, ob das was mit bestimmten Werten zu tun hat, die sie haben.
So zum Beispiel irgendwie das so strukturiert vorgehende Leute, weiß ich nicht, was könnte man sagen, dass die
Sicherheit
dann,
und Planbarkeit.
Sicherheit und Planbarkeit oder auch so mehr, mir fehlt das Wort, was will ich sagen, also so. Oh, ich denke an.
Beschreiben?
Ja, ich denke irgendwie an Rechtfertigung, das ist aber das falsche Wort. Rechenschaft. Ich denke an Rechenschaft, also dass so strukturiert vorgehende Schreiber irgendwie so, dass denen so Rechenschaft ablegen und irgendwie, dass denen das wichtiger ist, weil man halt so mehr vorzuweisen hat an Hilfstexten ganz oft, dass man sagen kann, das ist mein Plan, das ist meine Gliederung, hier sind meine Quellen und das halt irgendwie bei so unstrukturiert Schreibenden oft schwieriger ist nachzuweisen, wenn sie nicht schon sehr weit im Schreibprozess sind, weil die dann eher so sagen, ja, hier ist halt mein Konvolut an verschiedenen Texten. Da steckt ganz viel drin. Ich kann aber nicht so richtig erklären, was drin steckt. Und das sieht dann ja manchmal auch, was die Überprüfbarkeit angeht, einfach nicht so gut aus. Es ist schwieriger zu erklären, was man da eigentlich macht. Aber es ist komplett so erster spontaner Gedanke. Ich glaube, dass es wahrscheinlich...
Transparenz
ist wahrscheinlich auch ein gutes Kriterium, ja, dass man es für sich selbst möchte, dass man es aber auch anderen gegenüber möchte. Das ist, glaube ich, eine Frage, die sich mir jetzt so gestellt hat mit dem Thema. Sind es sowohl Werte für uns, also einfach wie wir uns sehen und dann aber auch gleichzeitig wie wir uns halt verhalten möchten, damit wir uns gut fühlen und in Einklang mit unseren Werten? Oder ist es auch so Werte, die wir nach außen hin präsentieren möchten? Und dann quasi eher so, wir möchten von anderen Menschen in einem bestimmten Licht gesehen werden, in Einklang mit bestimmten Werten. Ist schon beides, oder?
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann, dann wäre das sozusagen das, was Schulz von Thun als unauthentisch bezeichnet, wenn ich innen drin Werte habe, aber nach außen andere Werte transportieren möchte, die Menschen über mich denken.
Also, ja, okay, ja. Verstehe.
Weil, er sagt so, wir sind dann authentisch, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind. Okay. Und das könnte damit zu tun haben, was ich vorhin gesagt habe, dass wir nicht selten Werte haben, die wir aber gar nicht wollen. Beispielsweise, wenn ich mich für total flexibel und so halte und gerne auch so sein möchte und es aber eigentlich ein Wert von mir Sicherheit ist.
Ja.
Werte sind sozusagen das, wonach wir unser Leben, unsere Handlungen ausrichten, also womit wir als Grundlage entscheiden, sie sind uns aber oft nicht oben bewusst. Also wäre zum Beispiel, ohne das und das kann ich nicht leben, sozusagen. Also zum Beispiel auch, wenn ich Menschen in meinem Bekanntenkreis dann sagen, nee, ich bin Materialismus mir gar nicht wichtig und so.
Kommt die Black Friday Week und 10 neue Elektrogeräte werden bestellt. Ja, okay.
Und ich habe mir das neue iPhone gekauft und saß jetzt mit jemandem zusammen und der sagte, boah, du Kapitalistin. Und ich bin so zusammengezuckt in mir drin, weil das ist...
Ja, Ja, aber du brauchst halt gleichzeitig auch ein funktionierendes Telefon als tägliches Arbeitsgerät, ne? Da hilft irgendwie, das ist so ein bisschen auch wieder so die Zwänge des Systems. Da geht dann eine antikapitalistische Einstellung halt nur so und so weit.
Und das ist halt das Spannende. Und das Spannende ist, dass wir gelernt haben, also nee, das ist jetzt eine Hypothese, Hypothese Doppelpunkt. Wir haben gelernt, oft nicht nach unseren Werten zu leben. Also Werte bekommen wir auch oft aus unserem Elternhaus mit und so weiter. Und wir sind dann aber beispielsweise in Strukturen aus irgendeiner Art und Weise, die das Handeln nicht nach unseren ureigenen Werten sozusagen verlangt. Oder in Freundeskreisen, in denen das nicht schick ist. Oder in, weißt du?
Ja. Aber ich glaube, das kommt schon oft vor. Und ich wäre auch völlig einverstanden damit zu sagen, dass es dann so ganz streng betrachtet auch ein unehrliches Verhalten gegenüber sich selbst. Aber so im Sinne von, dass ich sage so, okay, im Arbeitskontext möchte ich mit bestimmten Qualitäten wahrgenommen werden, weil ich irgendwie weiß, dass die im Arbeitskontext auch eine Rolle spielen und da irgendwie halt angesehen oder angemessen oder was auch immer sind. Ich dann aber gleichzeitig sage, so für mich privat ist das eigentlich kein sonderlich wichtiger Wert. Ich habe aber verinnerlicht, dass das halt in einem meiner sehr wichtigen Handlungskontexte schon ein relevanter Wert ist. Und dann möchte ich dem entsprechen. Vielleicht ist dann aber so der übergeordnete Wert, den ich dann habe, eigentlich nur Konformität. So hauptsächlich. Und das ist das, was
oder
ich irgendwie zeigen möchte.
Oder Zugehörigkeit.
Oder Zugehörigkeit, ja.
Also, dass es wichtig ist, irgendwie dazuzugehören. Oder dass es wichtig ist, ja, Performance kann ja auch ein Wert sein, ne? Also dass du sozusagen zeigst, dass du etwas leisten kannst. Leistungsfähig sein.
Mhm. Ja, ja.
Beim Schreiben, ich habe einen Workshop gegeben mal in einem Unternehmen und da kam dieses, ja, wir kriegen ja kein Feedback, wir kriegen keine Anerkennung für das, was wir hier tun. Es gibt zwar irgendwie so Personalgespräche, aber erstens finden die einmal im Jahr statt. Und zweitens, so richtig was rausziehen können wir auch nicht, ne? Und das findet ja beim Schreiben dann, gerade beim beruflichen Schreiben, permanent statt. Ich erfahre kein Feedback. Und dann, wenn mein Wert da beispielsweise Zugehörigkeit ist oder wenn mein Wert sowas wie Perfektionismus ist. Also ich will das richtig machen eigentlich. Mir ist es total wichtig, dass ich Leistungs zeige, dass ich zeige, dass ich mir Mühe gegeben habe dafür. Mhm. Ne?
Ja.
Und da kommen wir auch ein bisschen dahin, worüber wir gerade ganz kurz im Vorgespräch gesprochen haben. Was bedeutet da auch KI wieder in dem Kontext? Wenn ich beispielsweise, wenn Leistung für mich ein hoher Wert ist.
Ja.
Und KI, da schwingt manchmal so mit, dass das ganz leicht geht, dann das Schreiben.
Mhm.
Und ich hatte das letztens in einem Kontext, habe ich in einer Runde. Nee, ich war das gar nicht. Quatsch. Irgendwer hat in der Runde gesagt, ja, und dann habe ich mich auf den Workshop vorbereitet mit KI. Und alle so, was? Das ist ja aber ganz schön leicht gemacht. Und die Person kam total in Stolpern, weil. Ich mache das auch mal hin und wieder. Ich bereite mich gerne, ich nutze dafür Claude, mit Claude zusammen auf Workshops vor. Und das ist nicht schneller oder leichter, es ist anders. Also ich nutze das sozusagen als Feedback. Ich sag nicht, mach mir das Skript oder so, ne, sondern als Feedbackpartner, stell mir Fragen, kritisiere das, wie würdest du das gestalten und so weiter.
Ist ja zum Beispiel auch eine Ebene, die du vorher gar nicht hast, wenn du es nicht nutzt. Wenn du zum Beispiel die Leute mit dem Workshop vorher gar nicht kennenlernst, du ja KI verwenden könntest, um zu sagen, hey, so versuch dich mal einzufinden in die Rolle der Workshop-Teilnehmenden und stell mir aus deren Sicht kritische Rückfragen oder Verständnisfragen. Was stimmt an dem Konzept, was stimmt vielleicht noch nicht? Die Option gab es ja vorher einfach gar nicht.
Ich merke dann aber, wenn ich das Leuten sage, dann geht es mir wie dieser Person. Ich komme dann in so ein Stolpern, wenn mir entgegengebracht wird, ja, dann geht das ja alles jetzt ganz schnell und ganz leicht.
Ja.
Und dann ist so dieses, da ist vielleicht auch ein Wert in mir, dass ich mir Mühe geben will für etwas, was ich anderen. Wenn ich einen Workshop gebe und die nehmen sich Zeit und geben Geld aus dafür, dass sie da sind, ja, dann habe ich das Gefühl, ich muss auch was liefern. Und wenn mir entgegengebracht wird, du nutzt ja nur KI oder ja, dann geht das ja alles ganz schnell und ganz leicht und so, dann dann liefere ich nicht quasi.
Aha, ja, wobei man sich natürlich sofort die Frage stellen kann, naja gut, aber so, dann macht's doch mal selbst mit KI oder lasst es nur KI machen, wenn ihr der Meinung seid, dass dann die menschliche Vermittlerin überhaupt nicht mehr benötigt ist. Und dann guckt mal, was dabei rauskommt als Ergebnis so.
Mhm.
Aber ich verstehe das Gefühl total. So dieses Gefühl von, okay, dann macht man es nicht mehr, dann macht man es. Die KI-Diskussion, die momentan geführt wird, ist ja auch ganz stark eine Wertediskussion. So,
mhm.
Also so, also nicht nur, aber eben auch schon recht stark. So, wie wollen wir zukünftig schreiben und arbeiten? Und das ist ja irgendwie, also genau, das ist letztlich ist das ja eine Wertefrage, weil ich meine, so, wenn wir einfach nur sagen würden, wir müssen uns nur damit auseinandersetzen, was technisch möglich wäre, dann wäre die Debatte ja gar nicht so groß. Dann würde man einfach sagen, ja, wir machen einfach das, was geht, technisch. Ist noch nicht perfekt, wird aber wahrscheinlich besser werden. Oder es wäre ja selbst zu sagen, so, ja, die paar Ungenauigkeiten, die da jetzt rauskommen, wir vertrauen darauf, dass die irgendwann abgeschafft werden, in so einem Vertrauen auf Tech-Fortschritt. Und wir akzeptieren die gleichzeitig auch, dass man sagt, oh, stimmt halt nicht mehr jede Quelle. So könnte ja auch was sein, aber es entspricht ja offensichtlich nicht unseren Werten. Und das lässt die Diskussion ja dann überhaupt erstmal losgehen in dem Bereich.
Ja, und das ist auch vielleicht so ein bisschen so wie Angst. Vielleicht ist, das habe ich, vielleicht gibt es da auch einen großen Wert Unabhängigkeit, nämlich wenn ich mich auf die Maschine verlasse, also die von der Gegnerseite zu KI sozusagen, ne?
Ja.
Wenn ihr euch da einfach drauf verlasst und so, dann diese der Vorwurf der Verdummung und so.
Ja.
Da könnte auch Unabhängigkeit drinstecken.
Ja, das stimmt.
Und so ein bisschen auch Sicherheit, nämlich das, was ich habe, das kenne ich.
Ja, also Konservatismus.
Ja, und also wenn das aufgeklärte Kritik ist, dann würde ich tatsächlich eher vermuten, Richtung Unabhängigkeit und so von wegen, was du auch gerade gesagt, sich auf große Konzerne zu verlassen und so, dann muss es irgendwie Strom dafür geben und so weiter. Also wenn ich dann diese Prozesse nur noch in Anführungsstrichen mit KI, generativer KI kann.
Ja, dann muss ich halt darauf hoffen, dass ein Anbieter mir diese generative KI dauerhaft zur Verfügung stellt. Und wenn die irgendwann weg ist, dann habe ich ein Problem.
Ja.
So, ja. Das ist ja auch, also ich glaube, das geht dann ja auch so ein bisschen in den Bereich dieser Tech-Diskussion, in der wir beide ja auch schon generell lange drin sind, was auch so Digitalität und so, also Digital Literacy angeht, dass ja so ganz stark es einmal halt diese Sache gibt von, ja, Technologie macht uns unser Leben leichter und die ganzen Tools nutzen wir natürlich, um unsere Arbeitseffizienz zu steigern und alles bitte so unkompliziert und streamlinig wie möglich. Und es dann ja quasi halt so die so ein bisschen eher auf Sicherheit bedachte IT-Bubble geht, die halt sagt, nee, wir müssen unabhängig bleiben. Da ist wieder die Unabhängigkeit, unabhängig von großen Konzernen, unabhängig Cloud-Diensten, wir brauchen unsere eigenen dezentralen Netzwerke, wir brauchen irgendwie sichere, datensichere Netzwerke und dann so diese ganze Sache mit reinkommt von der Staat schaut mit, Tech-Companies schauen mit, man kann uns jederzeit den Zugang abdrehen, weil wir eigentlich nur noch Sachen abonnieren, aber nichts gehört uns mehr, so all das, so, das ist ja dann auch eigentlich, also letztlich ist das ja auch eine ganz große Wertediskussion und ich finde, da wird es auch sehr, sehr deutlich.
Ja. Absolut. Und da merken wir auch, wie eng Werte mit emotionalen Grundbedürfnissen zusammenhängen und mit Gefühlen.
Was es schwieriger macht, darüber zu diskutieren.
Ja, auch weil, also da wäre dann wieder das, was ich vorhin gesagt habe, auch weil wir einfach nicht über Werte sprechen. Also mal zu sagen, okay, was ist denn wichtig für dich? Wenn... Oh, was hast du gesagt? Warte, ich hatte gerade einen Gedanken. Ach genau, nee, ich wollte auf diesen einen Satz, den ich dir im Vorgespräch erzählt habe, dachte ich, vielleicht passt der hier auch, nämlich dieses, mir hat vor kurzem jemand gesagt, oh, ich habe so viel Arbeit da reingesteckt, zu lernen, wie man Schreiben an Ämter richtig aufsetzt, wie man Anschreiben formuliert, wie man bestimmte Textformen umsetzt.
Ja.
Und jetzt machen Leute das mit einem Klick und das finde ich unfair.
Ja, und ich finde das so, das finde ich so nachvollziehbar, ne, dass man so dieses Ärgern darüber, dass man Arbeit investiert hat und das macht einen jetzt, man fühlt sich so ein bisschen um den Lohn davon betrogen.
Was für ein Wert könnte dann dahinter stehen? Ist es auch Leistung? Also das, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Leistung bringen
vielleicht? Ja, und halt irgendwie so Fairness. Vielleicht ist der übergeordnete Wert
ja,
Fairness.
Ist, genau. Unfair, dann steht da Fairness hinter. Ne?
Ja, genau. Also dass man eigentlich wirklich so, dass man fair behandelt werden möchte, dass man andere fair behandeln möchte. Und halt dann aber auch dieses Starke von so, dass man Fairness nicht als Einseitigkeit begreift.
Mhm.
Also quasi man selbst handelt so fair, wie man irgendwie kann und hat dann aber das Gefühl, die ganze Zeit selbst unfair behandelt zu werden, dann funktioniert das halt nicht mehr. Ich glaube, das in erster Linie. Und das kann ich nachvollziehen einerseits. Und andererseits ist es dann halt so ein Ding von so, naja, gut, aber das passiert ja uns allen unser Leben lang immer wieder. Wir schaffen uns Kompetenzen drauf und diese Kompetenzen sind irgendwann obsolet. Durch technologischen Fortschritt. So, ist schwierig, das nicht als Kränkung aufzufassen, aber das ist halt so der Gang, das ist so der Gang der Welt irgendwie. Man hat ja dann immer noch die Möglichkeit an diesen alten Techniken, also man muss die Kompetenzen dann ja nicht mehr, man muss ja für sich entscheiden, ob die nichts mehr wert sind oder nicht. Man kann ja auch sagen, ich mache das, ich habe es jetzt gelernt, also brauche ich ja zum Beispiel KI-Helfer gar nicht.
Ja, mein Argument war dann, ja, voll. Mein Argument war auch an der Stelle, dass ich ja glaube nach wie vor, dass wir das Wissen über Textformen weiter brauchen. Das heißt, dass es nicht obsolet war, weil du und ich habe jetzt in letzter Zeit viele Texte von Menschen gesehen, die KI benutzt haben als Unterstützung im Assistent machen lassen und nichts über die Textsorte eigentlich wussten.
Ja, Und es dann nicht sonderlich gut funktioniert? Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich auch wichtig, dann den Leuten zu erklären, wenn man da dann so das Gefühl hat, man hat es umsonst gemacht, dass man den Leuten einfach klar macht, nein, habt ihr nicht. So, also das ist was wert, dass ihr diese Kompetenzen euch drauf geschafft habt. Und jetzt müsst ihr nur, die Doofe ist, dass ihr jetzt idealerweise noch den einen zusätzlichen Schritt gehen müsst, diese Kompetenzen dann wieder anzuwenden auf eine neue technische Umgebung.
Genau, also eigentlich ja das, was wir alle tun müssen, nur halt.
Wo wir aber alle irgendwann auch den Punkt haben, wo wir sagen, sorry, jetzt nicht mehr. So das, was wir immer so quasi so, wo wir immer bei unseren Großeltern und Elterngenerationen immer sagen, oh Mann, ey, die wissen nicht mehr, wie man ein Smartphone bedient und sonst was. Wir aber ja logischerweise da dann auch irgendwann landen werden. Und auch schon längst landen. So, keine Ahnung, mit diversen Software-Tools oder wenn man an Social Media denkt und sonst was.
Fand ich jetzt sehr spannend zu Digitalisierung oder Digitalität und Schreiben ist es eigentlich da in dem Fall. Weil ich immer mehr mit Leuten spreche, die sagen, ich brauche das, digitale Kompetenz, um selbstwirksam zu sein beziehungsweise selbstständig zu bleiben. Also da geht's auch um Selbstständigkeit als einen Wert. Wenn ich das nämlich alles von meinen Kindern, Enkel, Urenkeln machen lassen muss, dann macht mich das ja abhängig. Das ist heute mein Lieblingsding. Das macht es mich abhängig und ich kann halt nicht eben mal kurz selber. Mein Großvater ist jetzt 90 und hat mir letztens gesagt, hätte ich das mal damals gelernt.
Das hast
und
du,
ich hab's nicht.
Ja,
das habe ich schon mal erzählt.
Das hast du schon mal erzählt, ja. Ich hab den gleichen Fall ja mit meiner Großmutter, die jetzt auch auf die 90 zugeht, die ja tatsächlich sich Smartphone-Skills drauf geschafft hat und die ihr Smartphone jetzt eigentlich auch als eines der ganz, ganz wichtigen Mittel der Kommunikation benutzt, weil ja aber auch unsere Familie teilweise halt so verstreut ist und das da halt nötig war. Was sie jetzt aber zum Beispiel nicht mehr macht, Was ich auch in gewisser Weise okay finde, ist, dass sie jetzt zum Beispiel sagt, so Online-Banking mit so Zwei-Faktor-Authentifizierung, das blicke ich nicht mehr. Und dann hat sie da irgendwie auch Angst, irgendwas falsch zu machen, was ich auch nachvollziehen kann. Und das macht sie dann teilweise noch von ihrer Seite aus, macht sie das halt noch sehr händisch. Also so im Sinne von, sie geht in die Bank und geht dann halt eher mal so zu ihrem Bankberater, der ihr da zum Glück auch irgendwie unterstützend zur Seite steht. Und so, ich kann jetzt inzwischen halt auch auf ihr Konto gucken mit einer Vollmacht und kann sie halt bei dem Online-Banking unterstützen. So, aber dann brauchst du halt natürlich auch die Strukturen drumherum. Und das ist aber so, das war eine sehr bewusste Entscheidung bei ihr. So, wo, was macht sie noch und wo will sie sich auch einlernen und wo sagt sie, nee, irgendwie ist jetzt auch gut jetzt.
Ich habe gerade gedacht, dass eine weitere Diskussion, die sehr wertebasiert geführt wird, ist handschriftliches Schreiben.
Definitiv.
Haben wir ja schon mal drüber gesprochen und auch mal sehr kritisch auf die Forschungslage geguckt. Und wir haben uns da jetzt nicht jahrelang mit beschäftigt, doch das, was wir gefunden haben, fanden wir nicht so richtig überzeugend, sage ich mal. Und auch eine wunderbare Dissertation, über die wir gesprochen haben, in dem Zusammenhang, wo wir gesagt haben, okay, die zeigt eigentlich ziemlich klar, wie oft fehl zitiert wird, also sozusagen, wenn Studien oder wenn Neuigkeiten dann zum Handschrift weitergetragen werden, dass es dann so weitergegeben wird, dass es in die eigenen Werte reinpasst, im Prinzip.
Ja.
Und ne, dieses Schreiben in Finnland zum Beispiel, Finnland schafft die Handschrift ab, erinnerst du dich? Das ist wirklich auch hochspannend, dass dann ganz schnell Sachen behauptet werden, um den eigenen Standpunkt und damit die eigenen Werte zu vertreten.
Das stimmt.
Handschrift ist wirklich ein krasses Beispiel.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch sowas, was auch ja so eine ganz inhärente Wertigkeit hat. Und jetzt Wertigkeit nicht im Sinne von einer Grundüberzeugung, sondern von einer Qualität. So. Handschriftliches Schreiben ist irgendwie so eine edle Kulturtechnik und so wir alle, also ich finde gerade so innerhalb der Schreibdidaktik hat man immer entweder die Leute, die halt so sagen, ja, so ich bewahre mir mein handschriftliches Schreiben, ich journale und ich achte bewusst darauf, dass ich handschriftlich schreibe, oder man hat Leute, die schon so ein bisschen mit vorauseilender Scham sagen, ja, meine Handschrift mache ich viel zu selten, kann ich gar nicht mehr. Meine Schrift sieht aus wie von einer Grundschülerin, sowas. Man hat eigentlich so ein bisschen so diese beiden Lager. Es gibt sehr wenig Leute, die sagen, ey, Handschrift ist mir einfach nicht wichtig. So, also ja. So, keine Ahnung, ich mache das alles digital. Ich bin, also kann ich mich auch nicht von freisprechen. Ich bin ja jemand, dem Handschrift wirklich nicht sonderlich wichtig ist, weil ich lieber alles digital mache tatsächlich. Und selbst ich denke mir manchmal so, ja, ey, irgendwie müsste ich eigentlich mehr machen. Und so einmal im Jahr erwische ich mich bei dem Gedanken, dass ich sage, oh, ich müsste mir auch mal so ein richtig edles Schreibgerät kaufen, was ich inzwischen nicht mehr mache, weil ich es besser weiß. Weil ich weiß, dass es doch nur in irgendeiner Schublade landet und ich es nie benutze.
Stimmt, das ist auch nochmal spannend. Ja, wenn es das Richtige ist, dann mache ich das. Und ich glaube, Werte und Schreiben hat viel damit zu tun, auch mit einer anderen Podcast-Folge, die wir schon aufgenommen haben, und zwar das, wie wir uns gutes Schreiben vorstellen.
Ja. Aber, ja, es stimmt, obwohl, ja, ich wollte gerade widersprechen und dann doch nicht. Ich formuliere mal hypothetisch, was mein Widerspruch gewesen wäre, weil wir diese Episode ja sehr stark darüber gesprochen haben, dass man sich Werte ja oft nicht bewusst macht und gar keine Zeit nimmt, die zu reflektieren. Und dann wäre jetzt mein Widerspruch gewesen, ja, aber wie kann denn das viel damit zusammenhängen, wenn wir uns das gar nicht bewusst machen und dann gleichzeitig aber darüber nachdenken, wie wir schreiben wollen? Und dann ist mir aber sofort eingefallen, dass wir in der Episode, in der wir darüber gesprochen haben, wie wir gerne schreiben würden, glaube ich, auch sehr stark darüber gesprochen haben, dass wir uns keine Zeit nehmen zu überlegen, wie wir gerne schreiben würden.
Ja.
Und damit sind wir eigentlich wieder sehr stark in der Wertediskussion, weil so.
Beziehungsweise, ich glaube, dass das ja, also wie wir schreiben wollen, Werte ist ja aber nicht gleich Wert.
Ja.
Weißt du? Das heißt, du kannst eine klare, Und wenn ich jetzt in einem Haus am See, also in so einem kleinen Haus mit Kaminfeuer und Cottage und großem Panoramafenster zum See und gerne Eisschicht und bisschen Schnee und so, dann könnte ich schreiben, wenn ich das so klar habe, dann sagt das, heißt es ja immer noch nicht, dass ich mir klar mit meinen Werten bin. Nur, dass ich von diesem Bild aus aber an meinen Werten arbeiten kann. Und da kommen wir auch sehr stark zu Schreiben, Werten und Schreibcoaching beziehungsweise Beratung, ist ja, okay, angenommen, du könntest die ideale Schreibsituation gestalten und dann das so, und was hat das mit deinen Werten zu tun? Ne? Das ist ja für mich, wenn ich jetzt mein Bild, gerade das ich so Pinterest-mäßig gemalt habe hier, da ist ja auch, ja, ist auch wieder Unabhängigkeit, ne? Da sind jetzt nicht 3000 Menschen drumherum, wenn ich in meinem einsamen Gedankenhaus an dem hypothetischen See sitze. Dann Ruhe und Freiraum, Kreativität. So.
Stimmt, also es ist eigentlich eine Vorstufe zu den dahinterliegenden Werten.
Genau.
Und wir nehmen uns für beides wahrscheinlich viel zu selten Zeit im Alltag, darüber nachzudenken. Sowohl für die Vorstufe als auch für das ganz Grundlegende. Eigentlich jetzt mal wieder eine Episode, die man darauf subsumieren kann, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich mehr Zeit in unserem Alltag, bewusste Zeit, in der wir über sowas nachdenken können. Und dann halt eine Technik, wie wir darüber nachdenken können. Da hattest du ja ganz am Anfang der Episode auch schon was dazu gesagt. Die Techniken sind eigentlich relativ leicht. Das ist ja eigentlich immer nur eine Form von horch in dich hinein und mach irgendetwas, was dir eventuell im besten Fall einen Perspektivwechsel ermöglicht, damit du so eine leichte Draufsicht auf dich selbst erhältst, dann darüber nachzudenken, was dir wichtig ist.
Ich finde es total spannend, weil ich habe bei manchen Sachen, denke ich, ja, also da und da handle ich so und so und ich habe ein ganz klares Bild davon, dass das was mit meinen Werten zu tun hat, aber ich komme einfach auf das Wort nicht.
Ja, ja, ja.
Wie nennt man denn diesen Wert? Zum Beispiel bin ich jemand, die sich, also ich würde sagen, Gerechtigkeit ist irgendwie wichtig für mich, Fairness, so. Das, zum Beispiel, wenn ich im Stall bin und da ist so, dass wir der Stallbetreiberin helfen beim Füttern, zum Beispiel abends füttern wir die da EinstellerInnen sind oder EinstellerInnen sind, die und wir helfen beim Pferde reinbringen. Und ich könnte nicht da sein, ohne zu helfen. Und selbst wenn ich, also dass ich das ganz oft so auch versuche hinzulegen, dass ich dann da hinfahre. Und letztens sagt sie zu mir, habe ich neben ihr gesessen in der Reithalle und sie sagt, willst du nicht reiten? Ich sage, doch, doch, ich will reiten. Aber jetzt reitet ja Sophie und dann füttern wir erst, weil wir füttern, wenn Sophie fertig ist. Und wenn ich jetzt schon so im Stall bin, dann warte ich mit meinem Reiten, bis wir fertig gefüttert haben und reite danach. Also dann kriegt mein Pferd halt nur eine Handvoll und kriegt danach halt ihr Essen eigentlich erst. Aber es widerspricht so doll meinem Wertesystem, da hinzufahren und dann da zu sein und nicht zu helfen.
Ja, ja, ja. Verstehe ich. Das hatte ich gerade heute Mittag genau auch so eine Erfahrung, so wie es meinem Wertesystem widerspricht, weil wir waren hier im Ort, ist heute der Weihnachtsmarkt gewesen. Und das ist ja auch so ein typischer, so kleiner Ortsweihnachtsmarkt, so ein Vereinsweihnachtsmarkt. Und dann sind wir da so drüber gelaufen, relativ früh. Und dann waren fast alle unsere Nachbarn der Straße, standen an irgendwelchen Ständen. Weil die halt irgendwie hier halt schon länger wohnen und tiefer verwurzelt sind. Und dann waren die halt quasi eher so auf der Wir-machen-was-für-diesen-Verein-Seite. Die einen waren beim Gymnasium, was hier im Ort ist, standen da. Logischerweise aber auch, weil die Eltern haben. Dann die nächsten, Kinder haben, so auf dieser Schule sind. Dann standen die nächsten Nachbarn, bei einer Kindergartengruppe beim Stand und haben da Kuchen verkauft. Logischerweise, weil sie ein Kind haben, das in diesen Kindergarten geht und so weiter. Und dann sind wir da so drüber gelaufen und wurden dann auch immer so, sind dann auch überall hin und so, und wir haben richtig so, Raik und ich haben richtig so ein bisschen so Ich möchte nicht Scham sagen, aber es war so dieses so, laufen hier jetzt einfach nur drüber so und sind hier, weil wir einen Glühwein trinken wollen oder einen Punsch und eine Waffel essen und dann wollen wir auch wieder heim. Und wurden dann auch so ein bisschen so angesprochen und wir haben dann fast so, ich habe dann wirklich so an dem Stand von dem Gymnasium habe ich direkt erstmal so einen Pfund Kaffee gekauft, was die Schule unterstützt. So ablassmäßig. War auch ein leckerer Kaffee. Ich habe dann auch einen probiert, war völlig okay. Aber wir waren dann auch wirklich so, ah ja, beim Waldkindergarten können wir noch was kaufen, weil der ist ja auch quasi bei uns um die Ecke. Und dann haben wir irgendwie so einen Igelkalender gekauft von so einem Igelverein. Jetzt haben wir hier irgendwie unten so 3-4 Sachen rumliegen, weil wir wirklich gesagt haben, die ganzen Vereine unterstützen, in denen wir nicht Mitglied sind. Und das hat auch irgendwie so ein bisschen, es hat definitiv was mit unserem Wertesystem gehabt, wo wir sagen, ja, sind wir hier eigentlich so gute Bewohner unseres Ortes, weil wir sind ja auch in keinem der Sportvereine. Aber es ist so ein bisschen so, wir haben halt keine Kinder, also sind wir, da fällt schon mal, ich glaube, über 50% der Vereine, in denen wir sein könnten, fällt schon mal weg.
Mhm.
Wir haben halt beide keinen Bock auf Sportvereine und man fällt gefühlt die restlichen, dann fallen nochmal 40% aller Vereine weg, in denen wir sein könnten. Aber es fühlt sich falsch an, wenn man dann auf so einem Vereinsweihnachtsmarkt ist und denkt, oh ja, das wird nur angeboten, weil die ja alle hier was machen. Und wir machen nichts. Wir laufen einfach nur drüber. Es geht, glaube ich, sehr in diese Richtung von dem, was du beschreibst mit.
Ja.
Willst zum Reitstall und eigentlich gehst du zum Reiten in den Stall, aber eigentlich hast du dann das Gefühl, du musst dann irgendwie jetzt erstmal 3 Stunden Pferde füttern, putzen, Boxen ausmisten und sonst was und dann fährst du wieder heim.
Das hatte ich auch letztens, dann ging es einer nicht so gut, komme ich im Stall an, dann ging es hier nicht so gut und ich wollte eigentlich reiten und wusste, ich habe nicht so, also weil ich hatte die beiden Tage davor das schon nicht in den Stall geschafft durchs Arbeiten und dann war so, nee, jetzt muss ich ja für sie da sein.
Mhm.
Ja. Bin ich nach Hause gefahren und hat wieder nichts mit dem Pferd gemacht. Aber ich bin meinem Wert nachgekommen und dann war für andere da. Und genau das ist halt total übrigens, das ist jetzt wieder super essentiell für Schreiben, weil das kann ja, das passiert ja permanent. Du denkst, irgendwer hat was und du musst jetzt für die Person da sein und hast du halt schon wieder keine Zeit für Schreiben, aber eigentlich ist Schreiben auch wichtig.
Ja, total. So, man stellt, das ist ja auch wieder das, da haben wir ja zum Beispiel auch in der Episode, wo wir über unsere eigenen Schreibaufgaben und unsere eigenen Projekte gesprochen haben, war ja auch immer ein Tenor, dass wir sagen, so, die stellen wir halt sehr, sehr schnell hinten an. Weil wir sie nicht so hoch priorisieren, dass wir sagen, nein, dafür bleibt jetzt irgendwas anderes liegen. Und sehr, sehr oft sind es dann Sachen von außen, die reinkommen, die wir höher priorisieren. Weil man irgendwie auch nicht egoistisch sein möchte. Und da ist dann der Wert. Man möchte nicht als egoistisch wahrgenommen werden, sondern man möchte als irgendwie, ja, outgoing,
engagiert,
hilfsbereit, offen, verständnisvoll, empathisch. All das wahrgenommen werden. Was ja auch gut ist, das muss man aber auch mal dazu sagen, das finde ich dann immer so ein bisschen wichtig bei der Sache auch noch so dieses, das hilft mir ja in gewisser Weise auch, weil ich will ja auch so wahrgenommen werden und dadurch gibt es mir ja auch was. Ich hoffe, das ist dann bei dir auch so, wenn du quasi halt dann irgendwie jemanden im Reitstall hilfst, statt selbst zu reiten, dass du dann heimfährst und dich wahrscheinlich schon ärgerst, dass du nicht selbst irgendwie das gemacht hast, für das du da warst, dass du aber hoffentlich trotzdem auch noch wenigstens so ein bisschen Gratifikation aus genau der Tatsache, dass du geholfen hast, bekommst.
Ja, das war eine gute Zeit und das war, ist mir auch wichtig und dass ich weiß das dann, dass ich das gemacht habe, weil es wichtig ist und ich glaube, dass dieses andere, das schwingt halt dann oft einfach so mit. Also ich habe mich überhaupt nicht geärgert, dass ich nichts mit dem Pferd gemacht habe, sondern hatte Zeit mit dieser Person, für die das wichtig war und das war gut für mich auch, weil das meinem Wert entspricht und so. Und ich hatte dann so ein leichtes Schamgefühl, dass ich nicht geritten bin was mit dem Pferd gemacht habe.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Punkt, der beim Schreiben so wichtig ist. Das bleibt dann so ein komisches Gefühl zurück. Oder wir schreiben und es bleibt dann beim Schreiben so ein komisches Gefühl zurück. Oder auch was du gesagt haben, da hätten wir jetzt auch nochmal, wir sind aber, würde ich mal sagen, am Ende der Zeit. Könnten wir jetzt auch nochmal genauer drauf gucken, ne? Was für Werte bei den eigenen Schreibphasen, was du am Anfang gesagt hast. Ne?
Ja.
Zum Überarbeiten oder so. Letztens kam jemand zu mir und sagte hier, ich mache es jetzt noch anonymisierter, deswegen sage ich jetzt nicht, um welche Textform es geht, aber es geht hier um einen Text und wie mache ich denn das? Wie schreibe ich denn das? Ich muss das doch nur schreiben. Und dann ist es okay, an welchem Punkt bist du denn? Ja, so und so. Und so, okay, spannend. An welchem Punkt bist du dir denn sicher schon mit dem Text? Also wo weißt du denn, was du reinschreiben willst? Und diese Person hat halt schon so weit in die Zukunft gedacht und hat halt nur über die Teile gesprochen, also es, dass es schwierig ist, den Forschungsprozess darzustellen, ja.
Hm.
Und ich sage, dann schreib doch schon mal was über die Methodik, weil die ist ja offensichtlich klar, so. Oder über die Theorie, nee, Theorie nicht, dann mache ich lieber so. Und dann, dass ich auch einfach diesen Faden nehmen kann und da anfangen kann zu stricken, weil der Faden halt da ist. Und ich muss es nicht schon fertig haben in meinem Kopf. Ich habe das starke Gefühl, dass das was mit Wertesystemen zu tun hat und ich kann es gerade nicht benennen. Und ich würde halt behaupten, also in dem Fall ist es auch was Gelerntes, glaube ich. Das haben wir ja schon ganz oft gesagt, dass diese Schreibenden, die sagen, nee, ich muss ja erstmal hier irgendwie die ganze Struktur stricken und so. Und dann kann ich erst anfangen. Ich glaube, das ist etwas, was wir in der Schule gelernt haben. Und da ist es auch, Sicherheit, würde ich sagen, ist bei diesem Menschen dick sozusagen. Ich muss wissen, wo es hinläuft. Und kann nur, wenn ich weiß, wo es hingeht und wie es am Ende fertig aussieht, dann kann ich auch was machen. Und das ist wirklich spannend. Und es ist auch eine Person, die mir dann gesagt hat, nee, ich bin dann auf jeden Fall, ich habe das nochmal erzählt mit diesen Schreibstrategien, ich bin auf jeden Fall so eine planende Schreibperson, so wie du das darstellst. Und ich dachte, na, und es hört sich die ganze Zeit für mich so nicht an. Ich möchte sagen, nein, aber es ist dein Schreibleben. Und da ist es, das glaube ich, ist nämlich so ein Teil von, das ist sozusagen ein hoher Wert, Sicherheit und es richtig machen wollen. Und richtig ist nun mal laut unserem Schulsystem, dass wir planen vorgehen beim Schreiben.
Mhm, ja.
Und dann, das doch anders machen zu können, wäre ja ein Ausbrechen aus. Das ist ja so ein bisschen rebellisch auch.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Und es gibt Menschen, die haben mehr Rebellinnen in sich und Leute,
manche,
die weniger.
Die wollen, ja, genau. Und manche fühlen sich damit auch gar nicht wohl. Was auch völlig in Ordnung ist. So.
Darum geht es ja überhaupt nicht. Bei Werten gibt es kein richtig und falsch. Nur es gibt eben dieses, dass du beispielsweise merkst, okay, krass, ich habe so einen Anteil, dem ist Sicherheit total wichtig und Sicherheit ist ein Wert in mir, aber eigentlich will ich total flexibel sein.
Ja, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich was wir dann sehr gut uns mal merken können, so Themenspeicher, dass wir da in einer späteren Episode wirklich nochmal drauf gucken, konkreter antexten, konkreter Anschreibphasen, weil heute haben wir es ja wirklich so ein bisschen allgemeiner besprochen und ich stimme dir zu, die Zeit jetzt nochmal tiefer in irgendwas anderes einzusteigen, haben wir nicht. Aber so für eine der nächsten Episoden, dass man dann wirklich nochmal guckt, wie sich das vielleicht so auf konkrete Schreibphasen, auf Schreibstrategien auswirken kann. Eventuell, wie es in Bezug zu Performance beim Schreiben und eventuellen Schreibblockaden steht. Und so fände ich, glaube ich, echt nochmal sehr spannend.
Würde ich jetzt nicht direkt die nächste machen, aber irgendwann.
Nee, wir schreiben es uns mal irgendwo auf in unsere Sammlung, weil sonst, ja.
Ja, du hast
das wieder so ein Ding
Speicher.
Von,
das jetzt, ich gebe das in ganz vertrauensvoll in deine Hände.
Ja, ich schreibe das in unsere Google-Liste.
Ja, genau.
Das klang so, als wüsstest du nicht mal mehr, wie du die findest.
Genau. Nein, das ist gar nicht so.
Ich schick dir dann nochmal einen Link.
Ich glaube, ich habe bei Google einen Ordner, fällt mir gerade. Egal. Auf jeden Fall, wir hören uns wieder. Wir können es ja auch vertrauensvoll in meine Hände legen und damit herausfinden, ob ich weiß, wie ich diese Google-Liste finde. Doch natürlich weiß ich das, weil im Zweifel mache ich das einfach über Drive. Da
irgendwo in deinem Google Drive wird sie legen. Die Frage ist jetzt nur, wie voll ist dein Google Drive?
Das ist ein Thema für eine andere Folge. Wir verabschieden uns und machen den, es liegt mir jetzt einfach auf der Zunge, ich muss es jetzt sagen, wir machen den Sack zu für heute.
Oh wow, okay, ja. Das ist das erste
Event. Nee, ich hab noch ein Outshout.
Ein Outshout?
Ein Shoutout.
Ein Shoutout? Okay, ja, sehr gut. Okay, ich bin gespannt.
Ja, also, ich höre viel Podcast, weil ich ja mit dem Fahrrad viel auf dem Dorf unterwegs bin. Und es gibt einen Podcast, den ich wahnsinnig gut finde und nicht immer ganz regelmäßig höre, weil der ziemlich lange Folgen hat, aber super, super, super informativ ist. Das ist der Podcast Lage der Nation. Es geht um politische Themen. Und
auch
es gab
den Shoutout auf hier.
Was? Nein, aber es gab gerade eine Folge, wo sie die juristische Seite von Schreiben mit KI von Büchern beleuchtet haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Tatsächlich, ja. Weil ja einer der beiden Personen Jurist ist.
Ah ja, okay, cool. Dann und die hole ich mir eventuell auch mal, wusste ich nicht. Ich war gerade so, ha, ja, Lage der Nation, so ein kleiner Nischenpodcast, der braucht ganz dringend einen Shoutout. Aber ja, persönliche, ja, ja, okay, nee, das, okay, das ist
nicht.
Cool. Das habe ich nämlich zum Beispiel nicht mitbekommen.
Ich habe das in meiner Story letztens auch mal gesagt. Ich suche das nochmal raus, dass wir das hier teilen können, die Folge, die es war. Die Geschichte ist, dass einer der beiden Hosts, seine Frau hat sich ein Buch gekauft und dann gedacht, hey, das ist irgendwie Schrott. So. Und dann haben die nach Recherche festgestellt, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit KI generiert ist und das Personenfoto auch, also das AutorInnenfoto und so weiter. Und dann ist es tatsächlich ein schwerer Betrugsfall oder so. Und es ist super spannend. Es ist auf jeden Fall spannend, tatsächlich sich da mal die juristische Meinung dazu anzuhören. Und das Schöne ist, dass sie das so nach Kapiteln strukturiert hat. Das heißt, du musst wirklich nicht die ganze Folge hören, sondern kannst direkt zu dem Thema springen.
Okay. Ja, cool.
Wir haben auch bei Anfrage von Verlagen, fand ich auch spannend übrigens, die Verlage haben gesagt, dass wenn die ein Buch rausbringen zurzeit, was gut läuft, gibt es spätestens 2 Tage später diverse Kopien von diesem Buch. Also nicht wirkliche Kopien, sondern
aber so,
was wir
so ähnlich, dass man es aus Versehen kaufen könnte,
richtig,
wenn man nach dem Original
richtig
sucht. Ja.
Die Verlage haben recherchieren schon extra jetzt danach, schreiben dann Amazon an, die nehmen das wieder runter, aber es ist halt wahnsinnig viel Arbeit und so krass.
Ja.
Ich würde es einfach, und das widerspricht meinem Wertesystem übrigens, weil das würde ich würde es einfach nicht machen. Ich finde es unmöglich.
Ja, 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 absolut. Wir hatten ja auch wirklich schon mal diese Folge, wo wir über KI-generierte Übersetzungen im Buchmarkt gesprochen haben und so. Und das ist, Illustrationen.
Und genau in diesem Illustrationen, da haben wir genau auch über so ein Buch gesprochen.
Genau, ja, ist alles so, ja, ist auch absolut schäbig. Ja, entspricht auch nicht meinem Wertesystem. Cool, ich sehe zu, dass ich die Folge raussuche und dann auch direkt verlinke in den Shownotes, dass man direkt hinfindet. Dann können die uns ja auch mal einen Shoutout geben demnächst.
Aber egal, ich fand das einfach nochmal sehr spannend mit der juristischen Seite und weil die das wirklich sehr, 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 sehr gründlich besprechen.
Cool.
Wie
ja,
das so deren Meinung, wie das so deren Art ist. Gut recherchiert, super gemacht.
Höre ich mir das auf jeden Fall mal an. Lage der Nation ist nämlich gerade, weil es so ausführlich ist, fehlt mir irgendwie immer so ein bisschen die Zeit. So einer der Podcasts, wo ich irgendwann mal dachte, so, oh nee, irgendwie fühlt sich das für mich gerade mehr nach Arbeit als an, ich will ihn wirklich hören an.
Ja, verstehe ich. Aber ich fahre ja so viel zum Reitstall übers Dorf und dann.
Ja.
Genau. Aber ich höre das auch nicht jede Woche, merke ich. Aber es macht mir so ein positives Gefühl auf die Weltlage, wenn ich das höre, weil ich immer denke, ah, es ist doch noch was möglich.
Ich tue mich ja schwer damit, Podcasts nicht jede Woche zu hören oder halt so, also nicht jede Episode, die veröffentlicht wird, zu hören. Die landet dann halt in meiner Liste. Und dann fühlt sich das für mich ganz, ganz schwer an, einfach eine Episode ungehört zu löschen, selbst wenn mich das Thema gar nicht sonderlich
über dein Wertesystem
absolut
aus.
Ja, auch ein bisschen darüber, was für ein neurotisches Verhältnis ich zu Konsumprodukten habe. Aber ja, naja.
Gut. Okay, wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen.
Ja, so kurz in der Vorweihnachtszeit wird sicherlich ganz unproblematisch werden, bin ich mir sicher.
Ja, Ciao. Also ich wollte gerade auflegen, aber es geht ja nicht. Du musst es machen.
Genau, und ich weiß auch immer noch nicht genau, wo hier da unten ist die Taste. Ja, macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com.